Ja, lieber François, du hast uns heute Morgen wieder drei Titel mitgebracht, wie jede Woche. Wir starten sofort rein. Eines der größten Pharmaunternehmen, Eli Lilly, was gibt es Neues zu berichten?
Also zuerst mal, warum kommt diese Aktie heute bei uns ins Spiel? Ganz einfach, es ist die weltweit größte Onkologiekonferenz, findet momentan statt in Chicago vom 2. Juni bis zum 6. Juni.
Ja, du hast schon gesagt, die größte Konferenz in diesem Bereich, eins der größten Pharmaunternehmen, auch sicher dort vertreten. Was ist an der Konferenz so spannend?
Spannend ist, dass Eli Lilly mit ganz neuen Produkten an die Marktoberfläche kommt in Sachen Brustkrebs. Und da geht man davon aus, dass auch für die älteren Patienten jetzt Lösungen vorhanden sein könnten. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Unternehmen relativ viele neue Kunden kann bekommen, aber es geht natürlich noch eine Zeit.
Ist Krebssparte auch die größte Sparte in dem Unternehmen oder gibt es andere große Sparten?
Es ist die größte Sparte in Sachen Umsatzrendite. Und das ist relativ spannend bei Eli Lilly, weil Eli Lilly sich in den letzten Jahren massiv auf diesen Bereich konzentriert hat und sogar mehr Umsatz macht wie die großen Basler Firmen wie Roche und Novartis im Krebsbereich, wo früher führend waren in diesem Bereich, aber jetzt die Amerikaner, wir haben schon früher gesprochen über Merck, wo mit Keytruda im Rennen ist, und natürlich Bristol Myers Squibb, ein anderer Anbieter. Aber man kann sagen, dass die Amerikaner im Krebsmittelbereich jetzt führend sind und die Leadership von den Schweizern weggenommen haben.
Insgesamt im Größenverhältnis, du hast gerade die großen Firmen alle schon angesprochen und nicht nur auf die Krebssparte, sondern auf die ganze Firma bezogen.
Ist ganz einfach, dass Eli Lilly ist der zweitgrößte Pharmakonzern weltweit in Sachen Marktkapitalisierung. Die Nummer 1 ist immer noch Johnson & Johnson mit einem Vorsprung von 35 Milliarden US-Dollar. Aber ich gehe davon aus, wenn man die Produktepalette anschaut von Eli Lilly, wie ich vorher gesagt habe, dann wird Eli Lilly in den kommenden Monaten die Leadership-Position von Johnson & Johnson wegnehmen.
Ja, wir schauen auch immer bei diesen Firmen auch die Risiken an, insbesondere. Was sind die größten Risiken? Stehen irgendwelche Medikamente in der Forschung, wo eventuell nicht zugelassen werden, oder was ist so als größte Risiko?
Also wir müssen einfach ganz offen sein. Das Eli Lilly ist einfach ein Gigant. Das heißt, die haben verschiedene Produkte. Das heißt, das Risiko, dass ein Produkt nicht funktioniert, ist vorhanden, aber macht nicht viel aus im Gesamtunternehmen. Man kann es auch von den Zahlen ansehen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir mit dem Konzept dieser Darwin-Schere wieder reinkommen beim Eli Lilly. Und ich komme mit den Zahlen rein. 2020 war der Umsatz von Eli Lilly bei 24,54 Milliarden und es sollte ansteigen, laut meinen Modellen, auf 44 Milliarden im 25. Das ist eine Menge Holz, würde ich so sagen. Und das ist auch richtig. Das sind Umsatz-Gewinnwachstumszahlen, die gigantisch sind. Und wenn wir jetzt zum zweiten Teil der David-Share kommen, da lag der Umsatzrendite im 2020 bei 29,6% und sollte ansteigen auf 38,3%. Das heißt, du hast einen massiven Umsatzwachstum. Aber die Umsatzrendite steigt gleichzeitig nochmals massiv an. Das heißt konkret, dass wir nicht die Market Share einkaufen durch verbilligte Produkte, sondern wir haben die Marktführerschaft sogar in den Preisen. Und das macht diese Aktie speziell spannend. Und wenn wir zum dritten Teil der David-Schere kommen, dann kommen wir zur Dividendenausschüttung. Jetzt ganz wichtig für unsere Zuschauer, ist, dass wir nicht von Dividendenrendite sprechen, sondern von Dividendenausschüttung. Und die ist bei 2,56 war die im 2020 und sollte ansteigen auf 5,48 US-Dollar. Und jetzt kommt der ganz spannende Aspekt. Dieser Darwin-Share, das ist für die Fortgeschrittenen und das ist der Buchwert pro Aktie, den ich ausgerichtet habe. Der lag bei 5,9 US-Dollar im 2020 und sollte ansteigen auf 28 Dollar im 2025.
Gibt es gerade in der Branche, wir haben schon gesagt, eingangs sehr große Unternehmen, gibt es da trotzdem auch Übernahmen, die du am Horizont siehst oder ist das eher ein vernachlässigtes Thema?
Das Übernahmen tun immer gut. Aber das Problem, und ich glaube, diese Firmen sind alle ein bisschen schlau geworden aus der Vergangenheit, sie zahlen nicht mal jeden Preis für eine Übernahme. Und ich glaube, wenn eine Übernahme stattfindet, dass ihr bei den Großen, wo man genau weiß, was drinnen ist in dieser Packung, oder? Was ist sicher interessanter, weniger Geld auszugeben für einen Hoffnungsträger, aber man weiß natürlich nicht, was drinnen ist in dieser Firma. Es kann ein Jackpot sein, aber es kann auch totaler Verlust sein. Wir haben das auch jetzt bei der Novartis und der Roche gesehen, die haben in den letzten Jahren Firmen gekauft für 8 oder 10 Milliarden jeweils und bis jetzt ist der Umsatzbeitrag dieser Firmen relativ klein gewesen. Das heißt, man hat gesehen, dass die Basler da relativ forsch vorgegangen sind, aber der Erfolg auf der kommerziellen Seite ist bis jetzt nicht eingetreten. Ich sage in dieser Hinsicht ein wichtiges und gutes Beispiel war Genentech und Roche, das war vor über 30 Jahren. Das war das Paradebeispiel von der smarten Einkauf, wo die Schweizer gemacht haben in Amerika. Aber diese Erfolgsgeschichten, die siehst du nicht mehr so wie in der Vergangenheit.
Kommen wir noch kurz zum Eingangsthema. Du sagtest, eine der größten Konferenzen. Gibt es im Rahmen solcher Konferenzen auch News, die erst dort dann publiziert werden? Oder ist nichts mit Neuigkeiten zu rechnen?
Also im Vorfeld, sage ich, 2 oder 3 Tage oder 4 Tage vorher, gibt es ausgewählte Professoren, die kommen schon mit News heraus, um das Interesse an ihren Panels zu steuern. Ich sage es ganz offen, da gibt es, glaube ich, ich habe es angeschaut, bei dieser Konferenz in Chicago, ich glaube, hunderte von Panels, oder? Und es gibt tausende von Zuschauern, aber ich meine, ein Panel hat nicht 100 Zuschauer, der andere hat vielleicht 5, oder? Und natürlich, wenn du das Interesse anheizt mit einer sensationellen Forschung und das präsentierst an dieser Konferenz in Chicago, dann wird es nicht richtig spannend auch für das Unternehmen, weil diese Firmen müssen ja auch Gelder bereitstellen, dass diese Forschung auch stattfindet. Aber das ist ja sehr intensiv. Weil wir sprechen immer, du fragst immer nach dem Forschungsstatus, oder? Es gibt ja diese Staaten, Status 1, 2 und 3, oder Phase 1, 2 und 3. Und bei der Phase 3, da brauchst du schon relativ viele Patienten, oder? Und da muss man normalerweise auch die Versicherung ins Boot nehmen, wie auch Universitäten, weil das muss ja in einem geschützten Rahmen stattfinden. Und das sind ja nicht mehr Tierversuche, sondern es sind reine Menschen, wo dann im Rennspiel sind.
Ja, klingt sehr spannend. Wir kommen zu unserem zweiten Titel heute. Wir bleiben in Amerika, wir wechseln die Branche, Hightech-Branche, Netzwerkspezialist. Was ist unser zweiter Titel?
Der zweite Titel ist Arista Networks. Die Leute haben schon gedacht, dass ich eine falsche Empfehlung gemacht habe, weil die Aktie ist kurz abgestürzt nach der Empfehlung. Aber ich kann meine Leserschaft beruhigen. Es ist ganz klar, gestern Abend Kursrekord, neues All-Time-High. Kommen wir vielleicht zu den Zahlen, um das einfach nochmal zu erklären unseren Zuschauern und Zuschauern, was dahinter steckt. Das ist eine Firma, die macht sogenannte Customized Solutions für die Routers. Das ist das absolute Superthema in Amerika wie auch weltweit im Bereich der Hightech-Technologie, Verarbeitung von Datenverarbeitungssystemen. Und da ist Arista Networks die absolute Nummer 1 weltweit. Ist eigentlich auch ein typischer David-Share. Aber hat einen Nachteil. Warum nicht ein David Chase?
Keine Dividende.
Richtig. Aber, da komme ich nachher zum Schluss, man sieht dann einfach, warum die Dividende in diesem Fall völlig egal ist. Also, kommt vielleicht zu den Zahlen. 2,3 Milliarden im 2020, geht rauf auf 6,88 im 2025. Das ist relativ schon extrem, oder in diesem konkurrenzstarken Umfeld. Aber was viel spannender ist, dass die Umsatzrendite schon von 37,7 im 2020 auf 40% im 2025 ansteigt. Das ist extrem, weil normalerweise, wenn du solche Technologiegiganten hast, müssen sie relativ viel in die Forschung reingeben und haben dann eine relativ tiefe Umsatzrendite. Und dann ist das Spannendste, der Gewinn pro Aktie, der sollte ansteigen von 2 Dollar auf 6 Dollar im 2025. Ich habe dann 2-3 Mal nachgerechnet, sagt, ist es ein Zufall oder nicht, und habe alle Zahlen abgeglichen und sagt, es ist nicht ein Zufall, es ist Realität. Und dann kommen wir jetzt zum Arista-Share Spezial, weil dann können wir sagen, okay, keine Dividende, verstehe ich, aber der Buchwert pro Aktie, der explodiert, nämlich von 10,9 US-Dollar im 2020 auf 32,5 US-Dollar im 2025. Das heißt, gigantisch, das ist über 200%, und da kannst du für einmal auf den dritten Teil deiner berühmten Darby-Schere verzichten, weil der Buchwert gibt natürlich dem Investor viel mehr Geld rüber als nur die Dividende.
Wenn man sich das Unternehmen anschaut, gerade in der Branche und die Branchenkollegen, wen kann man da nennen? Cisco System, natürlich ist ein Megakonzern.
Ist natürlich ein super Konkurrent, aber nicht in diesem Feld, wo jetzt Arista Networks genau tätig ist. Das heißt auch konkret, und du kommst auf ein sehr spannendes Thema, könnte möglich sein, dass Cisco einen aufstrebenden Widersacher aufkauft. Aber offen gesagt kann ich es nicht sagen. Ich gehe aber eher davon aus, dass Arista Networks aufgrund der relativ sehr guten Finanzkennzahlen, die sie schon jetzt haben, dass sie nicht auf Akquisitionskurs sind und dass sie auch nicht akquiriert werden können, weil die Übernahme wäre relativ teuer. Und wenn du dir die Performance anschaust, die letzten 30 Tage, was unsere Zuschauer immer gerne hören möchten, sind wir bei 17,9% die letzten 30 Tage gegenüber dem Index von 3,6. Und wenn du denkst, es ist eine Eintagsfliege, sage ich dir auch nicht, weil über 3 Jahre dieser Titel plus 180% vorwärts gemacht gegenüber 34,2% für den Index selber.
Ja, sehr spannender Titel. Wir werden ihn weiter beobachten, haben den auch bei uns im Musterportfolio schon einige Zeit. Jetzt wechseln wir nochmal die Branche komplett und schauen auch nach Europa, richtig, genauer gesagt nach Italien. Moncler, eigentlich bekannt für Daunenjacken, wenn richtig, man so sagen will. Skipisten, warum ist der Titel auch im Sommer interessant?
Also zuerst mal muss ich dich ganz offen sagen, diese Performance ist einfach stellar. Warum? Am letzten 90 Tage waren wir plus 3,6, der Index war selber in Tal nur minus 2,9. Das ist schon eine starke Outperformance, die jeder Fondsmanager gern haben möchte in seinem Portfolio. Aber wenn du jetzt die letzten 3 Jahre anschaust, wird die Story natürlich noch viel interessanter, nämlich plus 90,1 versus 21,4. Aber kommen wir vielleicht viel wichtiger zu den Zahlen. Und dann kommen wir jetzt zu der perfekten David-Schere. Warum? Umsatz lag im 2020 bei 1,44 Milliarden und sollte raufgehen auf 3,672 Milliarden. Das heißt, du hast natürlich ein Wachstum des Unternehmens, das massiv höher ist wie der Gesamtindex der Konkurrenz. Und die Umsatzrendite sollte ansteigen von 25,6% auf 30,6% im 2025. Und das, die spezielle Freude macht, ist die Dividende. Nämlich die sollte ansteigen von 0,45 Euro auf 1,26.
Warum steigt der Titel sowohl im Umsatz wie auch vielleicht zur Konkurrenz? Machen Sie neue Produkte, erweitern Sie das Sortiment, konzentrieren Sie sich vielleicht nicht nur auf Winterartikel?
Genau, das ist eine super smarte Frage, muss ich dir ganz offen sagen, weil ich muss mich immer wappnen für deine Fragen über die Nacht. Und da müssen wir ganz offen sein. Zuerst mal, die Strategie von Moncler ist faszinierend. Warum? Sie haben jetzt angefangen, verschiedene Länder auszubauen. Ich denke jetzt an Asien, Japan. Also Japan, komischerweise sind die Leute richtig heiß auf Skifahren. Wir haben das gesehen, diese Berge in Japan sind ja wirklich wunderschön. Aber sie fangen jetzt an, auch zu Skifahren, die Japaner. Und Asien ist momentan das Expansionsgebiet von Moncler. Aber komischerweise wird jetzt Moncler plant, auch im Sommer Jacken herzustellen. Man geht nur vom Winter auf den Sommer. Was das bedeutet, ist nicht klar. Dass dann dieses Unternehmen ein All-Season-Around-Unternehmen ist, das jedes Quartal schöne Umsätze zeigt und keine Löcher mehr hat wie in der Vergangenheit.
Kann man dieses Unternehmen, wir haben es, soweit ich noch im Kopf habe, in einer der letzten Sendungen auch verglichen mit anderen großen Bekleidungsfirmen, wenn man so will, oder mit Luxusmarken. Welche Marke ist vielleicht die nächste, mit der man sie vergleichen kann?
Das ist eine knifflige Frage, oder? Weil Moncler ist eigentlich noch ein Spezialitätenanbieter. Wenn du jetzt anschaust, LVMH Marsch, der auch im Luxusbereich tätig ist, hast du dort eine tiefere Umsatzrendite. Bei den Franzosen wie Christian Dior und Hermès hast du eine höhere Umsatzrendite, weil dort die Produkte pro Verkaufsstück natürlich höher sind wie bei Moncler. Das ist nicht ganz zu vergleichen. Du hast in dem Sinn ein Mittelding zwischen LVMH Marsch und Hermès. Und Moncler ist dazwischen, auch von der Preisstruktur und vom Vertriebsnetz. Wir müssen auch eines sehen, dass Moncler eine relativ junge Firma ist. Kannst du vergleichen mit Geox, wo auch aus Italien kommen. Das sind alles Unternehmen, die relativ jung sind, extreme Wachstumsraten hat, den LVMH nicht hat, aber noch nicht dieses Vertriebsnetz hat, wie die Hermès, Christian Dior und LVMH Konsorten haben. Das ist ein Titel, den wir in den nächsten Jahren sicher Ihnen sehr viel Freude macht. Er ist auch von der Bewertung her nicht zu teuer und er entspricht einfach der perfekten David-Schere. Und das heißt eigentlich, dass man auf jeden Fall weitere Positionen dieses Titel kaufen sollte. Vor allem, wenn ich anschaue, nochmal die letzten 3 Jahre, plus 90,1 versus 21,4 Index, dann ist es relativ super. Und wir wissen, dass der italienische Markt selber ist ja relativ gut gelaufen, hat tolle Firmen, ich denke nur an die italienischen Banken. Dann weißt du auch, dass dieses Ergebnis eine absolute Sensation ist. Und Moncler ist mit 17 Jahren sicher ein Titel, der ein großer LVMH oder Hermès oder Christian Dior aus der Portokasse finanzieren können. Und eine Frage, die du sicher noch gestaltet hättest, die ist schon vorzeitig vorzugreifen.
Das wäre die Abschlussfrage gewesen. Wir haben es bei den zwei anderen Titeln auch, ob sie Übernahmekandidaten sind oder Unternehmen übernehmen können. Du hast sie schon beantwortet gerade, das wäre die Abschlussfrage gewesen.
Aber ich will immer sagen, diese Sache mit Übernahme ist relativ eine diffizile Sache. Wir müssen immer da sein, dass wir sagen, wir bleiben bei den Fakten, geben Ihnen Zuschauer ungewöhnliche Zahlen her, damit Sie sich eine eigene Meinung bilden können. Wir nehmen an, dass diese drei Titel im Visier sind der ganz großen Players zum Aufkaufen, weil die Zahlen dieser drei Firmen sind fantastisch. Und wenn man die Zukunftsaussichten auch noch ein bisschen genau anschaut, dann ist eigentlich hier eine glänzende Zukunft vorauszusehen bei diesen Firmen. Ob oder mit einem neuen Partner ist in Frage gestellt. Aber Sie werden als Zuschauer und Investor hier natürlich das große Geld machen können. Davon bin ich mehr als überzeugt.
Ja, herzlichen Dank, lieber François, für die drei sehr interessanten Titel heute, wie jede Woche. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call hier bei der